Buddhistische Gesellschaft München. Das Fenster öffnen. Vorwort. Paramita. Die Vollkommenheiten stellen gerade für die von uns, die im Westen leben und mit der Frage ringen, wie man den Dhamma im Alltag ausübt, einen nützlichen Referenzrahmen dar, um unsere tagtäglichen Handlungen zu überprüfen. So kann jede Verrichtung oder Beziehung, die wir weise mit dem vorrangigen Ziel, die Vollkommenheiten in ausgeglichener Weise zu entwickeln, Teil unserer Übung werden. Die Vollkommenheiten sind auch eine der wenigen verlässlichen Wege, um den Fortschritt in unserem Leben zu messen. Fortschritt oder Errungenschaften im Bereich von Arbeit und Beziehungen neigen dazu, zu Staub zu verfallen. Aber die Vollkommenheiten des Charakters, einmal entwickelt, sind verlässlich und dauerhaft. Sie helfen uns bei den Unwägbarkeiten des täglichen Lebens und tragen uns über sie hinaus. Daher verdienen sie eine hohe Priorität in unserer Lebensplanung. Diese Tatsachen spiegeln sich in der Etymologie des Wortes Parami, Vollkommenheit, wider. Sie tragen uns zum jenseitigen Ufer, Param, und sie haben höchste Parama-Wichtigkeit in der Formulierung unseres Daseinszwecks. Die Jataka-Erzählungen berichten, dass Buddha als Bodhisattva in früheren Leben Tugenden übte und heilsame Eigenschaften erwarb. Diese Vollkommenheiten, Parami, kommen in den Lehrreden, Sutten zwar vor, sind aber nicht systematisiert oder besonders erklärt. So werden zum Beispiel in die 30 20 heilsame Eigenschaften von Buddha besprochen, die er in früheren Leben gepflegt hatte. Es sind Gewöhnungen an gute Taten, Worte, Gesinnungen und Einsichten und die 10 Tatengänge guten Wirkens. Diese stimmen nur bedingt mit dem Parami überein. Helmut Hecker schreibt dazu, erst später werden diese Eigenschaften systematisiert. In der Einleitung zu Jataka 1, in den letzten beiden und deutlich nachklassischen Werken des Sutta Pitaka, werden 10 Vollkommenheiten Parami erwähnt und auch einzeln benannt und erklärt. In Jataka 490 wird von den Vollkommenheiten gesprochen. Erst in der Einleitung zum Jataka-Buch, das 1000 Jahre nach dem Buddha von Buddha Gosa verfasst wurde, werden die 10 Vollkommenheiten dann als systematisches Training des Bodhisattva ausgearbeitet. Hecker erscheinen die Parami im Vergleich mit den Eigenschaften aus die 30 und vor allem mit den 5 Heilsfähigkeiten Indriya als ein nachträgliches Produkt, ein willkürliches Potpourri. Sicher sind alle diese Dinge notwendig, um die Vollkommenheit eines Erwachungswesens zu erlangen, aber es fehlen auch Eigenschaften, die unverzichtbar sind. Wie vor allem Satta, Vertrauen, Zuversicht. Sati, Wahrheitsgegenwart. Samadhi, Herzenseinigung. Er weist darauf hin, dass, wenn man die Berichte der Jataka verbindlich nimmt, man sieht, dass der Bodhisattva oft Herzenseinigung, Samadhi und insbesondere weltlose Entrückungen, Jhana, gewann, wovon in den 10 Vollkommenheiten keine Rede ist. Daher ist es verständlich, dass im Mahayana, Sanskrit Paramita, zu den ersten 5 der obigen Eigenschaften als 6. noch Dhyana ist gleich Jhana hinzugefügt wird. Über ihre literaturgeschichtliche Entwicklung sagt er Folgendes. In den Berichten über frühere Leben des Buddha, Jataka, kommen in den 547 Erzählungen einige vor, in denen bestimmte Eigenschaften vom Bodhisattva praktiziert werden. Daraus wurde von Mönchen ein Büchlein zusammengestellt, das 10 dieser Jataka in Versen beschreibt, die dann die 10 Vollkommenheiten genannt wurden. Charya Pitaka. Dieses Werk ist das 15. und letzte der kürzeren Sammlung und auch im 14. Werk, Buddha Vamsa, werden sie als Eigenschaften der Buddhas erwähnt. Auf dieser Grundlage wurden dann die 10 Vollkommenheiten in der späteren Einleitung zu den Jataka, Nidanakata und im Visuddhimagga behandelt. Die Behandlung und Interpretation im Mahayana ist erst eine vierte literarische Stufe, wo meist 6 Paramiter genannt werden: Dana, Sila, Kanti, Virya, Panya und Jhana. Hecker weist darauf hin, dass der Buddha nirgends gesagt hat, dass jeder Nachfolger diese Parami in Vollkommenheit erreichen müsste. Wohingegen die Indriya und die Bhujanga, Erwachungsfaktoren, so weit entwickelt werden müssen, dass die Triebversiegung ermöglicht wird. Und tatsächlich finden sich bei den Indriya und den Bhujanga scheinbar nur wenige, wenn auch wichtige Berührungspunkte. Bei den 5 Indriya, die Heilsfähigkeiten Sada, Samadhi, Sati, Virya und Panya, sind es Virya Parami und Panya Parami. Bei den 7 Bhujanga, Erwachungsfaktoren Sati, Dhammavijaya, Virya, Pitti, Pasadi, Samadhi und Upeka, sind es Virya Parami und Upeka Parami. Allerdings sollten wir erst die Textstellen zu den einzelnen Eigenschaften in den folgenden Kapiteln betrachten, bevor wir uns ein eigenes, wie auch immer geartetes Urteil über die Parami erlauben. Glaubt man den Kommentaren, so müssen alle, sei es der Savaka-Arahat, der Pacheka-Buddha oder der Sama-Sam-Buddha, die Parami entwickeln, wenn auch mit unterschiedlicher Motivation, Intensität und Zeitdauer. Parami sind also nicht nur etwas für die edlen Menschen, die alles, was lebt, bis hin zum letzten Grashalm erlösen wollen. Es wird wohl auch nicht sehr viele geben, die, selbst hätten sie den Vorsatz, diesen auch wirklich durchhielten. Denn die dafür nötige Zeitspanne ist sehr, sehr lang. Es war vor 4 unvorstellbar langen Zeitperioden, Asankheya und 100.000 Äonen, als Buddha Dipankara dem Einsiedler Sumedha prophezeite, er würde als Buddha Gautama unter dem Bodhibaum das Erwachen erleben. Was muss das für ein Gefühl für Sumedha gewesen sein? Das sind einerseits rosige Aussichten, zu erfahren, dass Samsara ein Ende hat. Andererseits bedarf es schon immenser Ausdauer, also Virya und Kanti, und eines unglaublich starken Vorsatzes, Adhitana, um das durchzuhalten. Allerdings hatte Sumedha natürlich auch schon die nötigen Qualifikationen, die er sich sicher im Laufe weiterer Unermesslichkeiten angeeignet hatte, um das Bodhisattva-Gelöbnis in der Gegenwart eines Sama-Sam-Buddhas abzulegen. Er war menschlich, männlich, in die Hauslosigkeit gezogen, hatte Jhana-Erfahrung, ein hohes Maß an Aufopferungsbereitschaft, Metta, Karuna, war bereit, falls notwendig, sogar 4 Äonen in der Hölle zu verbringen, um sein Ziel zu erreichen, und last but not least besaß er bereits genug spirituellen Verdienst, um in diesem Leben Arahat zu werden. Man weiß nicht, ob Sumedha es wusste, aber sein Gelöbnis brachte ihm auch einige nicht zu verachtende Vorteile, denn er würde in nächster Zeit weder körperlich noch geistig behindert noch streitsüchtig oder mit einer Neigung für Schwerverbrechen, noch als Frau, noch unter Wilden, dort wo es kein Dhamma gibt, noch in niedrigem Stand, in einer diesseitigen oder jenseitigen Form, noch kleiner als eine Lerche oder größer als ein Elefant wiedergeboren werden. Auf die unterste Hölle, der Geisterbereich und die Bereiche der Asuras und der nicht wahrnehmenden Götter blieben ihm verschlossen. Das ist doch schon was. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er wohl den Hauptteil der 4 unermesslich langen Zeitperioden und 100.000 Äonen in den Götterbereichen zugebracht hatte. Und das in guter Gesellschaft. Denn dort gab es viele Wesen, die bereits mit Buddhas Bekanntschaft gemacht hatten und zumindest Stromeingetretene waren. Das lässt sich aus den Kommentaren zum Dhammacakkappavattana Sutta schließen, die berichten, dass zusätzlich zu den 5 Asketen, die der ersten Lehrrede lauschten, auch viele Millionen Devas anwesend waren. Von den Menschen trat nur einer bei dieser Gelegenheit in den Strom ein, während es unter den Devas 180 Millionen waren. Wir wissen nicht, woher unser Informant seine Zahlen hat, aber sie sind beeindruckend und machen etwas deutlich, das wir auch bei den Suttenstellen zum Dana Padami wiederfinden werden. Nämlich, dass es durchaus möglich ist, sich in den Götterbereichen spirituell zu perfektionieren. In jedem Fall spielte das eben Gesagte bei Sumedhas Gelöbnis keine Rolle, denn er war kein Tor wie jener im Dhammapada beschriebene, der auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Meine Tat bloß sollten kennen, Hausleute wie Mönche, beide. Mir bloß sollten sie gehorchen, überall, in allen Dingen. Solches Denken hegt der Tor in sich und Wunsch und Dünkel wachsen an. Dhammapada 74. Es ging ihm also nicht darum, die Padami zu entwickeln, um angenehme Wiedergeburten zu erfahren, um Ruhm, Reichtum oder Macht zu erlangen, ja nicht einmal darum, tugendhaft zu werden, denn Egoismus und Stolz hatten damit nichts zu tun. Vielmehr wollte Sumedha die Padami, wie es im Kommentar zum Charya Pitaka heißt, aufgrund von Mitgefühl, unbeeinflusst von selbstsüchtigen Motiven, begleitet von Vernunft und geschickten Mitteln und unbefleckt von falschen Vorstellungen, Begehren und jeglichem Eigendünkel entwickeln. In dem Maße, wie es nötig ist, um Arahat zu werden, waren sie in ihm bereits vorhanden. Er hatte also kein Problem damit, sich von materiellen Dingen, seinem Besitz, um seiner Vollkommenheit willen zu trennen, sie loszulassen. Auch Körperteile zum Wohle anderer zu opfern, wie es von einem zukünftigen Hauptschüler eines Buddha oder einem Pachika-Buddha erwartet wird, war ihm noch nicht genug. Er strebte das höchste erreichbare Ziel an, die Sammasambuddhaschaft. Und dafür muss man schon bereit sein, sein Leben zu opfern. Sumedha war sich darüber im Klaren, er wusste, dass auch seine Motivation stimmig war, eben Mitgefühl gepaart mit dem Verlangen nach dem vollkommenen Erwachen. Und er war weise genug, um die geschickten Mittel zu erkennen, die zur Verwirklichung seines Vorhabens notwendig waren. Ob wir das alles glauben oder nicht, ob wir in uns den gleichen Anspruch finden oder nicht, oder ob wir die Kultivierung der Padami als einen eigenen, für im Hause lebende, besonders geeigneten Weg ansehen, um im Umgang mit der Welt dem Erwachen näher zu kommen. Tatsache ist, dass sich alle asiatischen Meditationslehrer darin einig sind, dass eine erfolgreiche Sammlung, Einsicht, Praxis, Samatha Vipassana, maßgeblich von den Padami abhängt. Das gilt für Ordinierte in gleichem Maße wie für Nicht-Ordinierte. Aus diesem Grund befasst sich dieses Buch mit einem Themenkreis der buddhistischen Lehre, der leider im Westen zu wenig Beachtung erfahren hat. Bevor wir uns in den nachfolgenden Kapiteln ausführlich den einzelnen Qualitäten zuwenden, wie sie in den Sutten besprochen werden, möchte ich einen kurzen Überblick über die Padami geben. Großzügigkeit. Dana steht an erster Stelle, weil sie die Entwicklung von Tugend unterstützt und von allen Vollkommenheiten am leichtesten auszuüben ist. Sie wirkt besonders dem Geiz entgegen, stärkt aber auch, wie alle anderen Parami, die Qualitäten von Nicht-Gier, Nicht-Hass und Nicht-Verblendung. Im Falle von Dana bezieht sich das auf die Gabe, den Empfänger und die Früchte des Gebens. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sich der Geist nicht durch Zweifel darüber, wem man was geben sollte, ins Schwanken kommt. Dana wirkt der Habsucht entgegen. Tugend, Sila, bildet die Grundlage von allem Heilsamen. Wenn man versucht, andere weder körperlich noch sprachlich zu verletzen und ihnen stattdessen mit Wohlwollen und Uneigennützigkeit begegnet, kann das nur zu innerer und äußerer Harmonie führen, welche das Wachstum der Padami enorm begünstigt. Sich darüber klar zu sein, wann man wie, wem gegenüber zu handeln hat, schützt vor moralischer Verderbtheit. Entsagung, Nikamma, vervollständigt die Tugend. Wer denn Tugend, das körperliche und sprachliche heilsame Verhalten bedeutet, ist die Entsagung, das heilsame Verhalten des Geistes. Entsagung heißt, sich durch Sinneszügelung und Sammlung des Geistes von geistigen Obsessionen abzuwenden. Der Freude an Sinnlichkeit und Werden, vor allem im Hausleben, und der Unzufriedenheit, wenn Sinnenfreuden sich verändern oder enden, steht Nikamma ebenso entgegen wie die Selbstkasteiung. Nikamma ist das Gegenmittel für Neid. Weisheit, Panya, kann entstehen, sobald sich auf Tugend basierende Sammlung entwickelt. Entsagung führt zu Gelassenheit gegenüber Gedanken von Ich und Mein. Und Weisheit lässt uns sie durchschauen. Panya, das Wissen, wie die Dinge wirklich sind, steht der Unwissenheit und der Verwirrung entgegen und nimmt Starrsinn, Stolz und Überheblichkeit die Kraft. Anstrengung, Virya, auf der Grundlage des weisen Betrachtens ist das Gegenmittel für Faulheit, Lustlosigkeit und verhilft zu der Energie, die nötig ist, um Weisheit zu perfektionieren und sich für das Wohl anderer einzusetzen. Virya ermöglicht es auch, aus sich selbst heraus Kraft zu schöpfen und Fehlschläge als Stufen auf dem Weg zum Erfolg zu betrachten. Geduld, Kanti, ist die Voraussetzung einer entspannten Gelassenheit und wirkt übermäßiger Aktivität und Anstrengung und der daraus folgenden Unruhe entgegen. Aufgrund reflektierter Ergebenheit in die dhammischen Gesetzmäßigkeiten wird man frei von Ungeduld mit sich und anderen und ist imstande, die unvermeidlichen Widrigkeiten des Lebens geduldig zu ertragen, ohne aufzubrausen oder zornig zu werden. Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit, Satya, sich selbst und anderen gegenüber, stützt sich auf die geduldige Akzeptanz von Unzulänglichkeiten, die uns davor schützt, Dinge zu verdrängen oder zu projizieren. Mit Satya entwickelt man eine der hervorstechendsten Eigenschaften eines Buddhas, nämlich dass Wort und Tat immer übereinstimmen. Heuchelei, Anerkennungsbedürfnis und Heimtücke wird der Nährboden entzogen. Entschlossenheit, Adhidhana, ist die zentrale Voraussetzung für die Entwicklung aller Parami. Den Blick beständig fest auf das Ziel gerichtet, verleiht Adhidhana der Selbstverpflichtung zur Entwicklung der Vollkommenheiten die Unerschütterlichkeit, die dafür nötig ist, und erhält im Gegenzug von den anderen Parami ständige Bestärkung, um nicht wankelmütig oder nachlässig zu werden. Freundlichkeit oder liebende Güte, Metta, ist das Gegenmittel für Angst, Ärger, Übelwollen oder Nächstenblindheit. Die der hinter der Entwicklung der Vollkommenheiten stehenden Motivation des Mitgefühls diametral entgegengesetzt sind. Die Erkenntnis, dass alle Wesen Freunde in Geburt, Alter und Tod sind, bestärkt die Entschlossenheit, sich in Gedanken, Wort und Tat um ihr Wohlergehen zu bemühen. Der Gleichmut, Upekkha, veredelt die Freundlichkeit. Durch ihn kann die wohlwollende Einstellung auch dann aufrechterhalten werden, wenn einem von jenen Menschen Böses widerfährt, denen man Gutes getan hat. Gleichmut ermöglicht die Unparteilichkeit jenen gegenüber, die einem wohlgesonnen sind, und die Unverstörtheit in der Begegnung mit Erwünschtem oder Unerwünschtem. Rachsucht, Herrschsucht und Rechthaberei werden im Keim erstickt. Die Entwicklung aller Parami ist nicht etwas, das sich von allein im Laufe der buddhistischen Übung ergibt, sondern ein bewusstes, tagtägliches Bemühen, das von Mitgefühl und dem Wunsch nach Erwachen motiviert ist. Dadurch wird jeder Tag von der stillen Freude begleitet, dem Ziel, wieder ein Stückchen näher gekommen zu sein. Obwohl die Kultivierung der Vollkommenheiten langfristig und nachhaltig angelegt ist, sollte das nicht als Ausrede dienen, um das Erwachen auf die lange Bank zu schieben. Der Buddha hat nie auch nur angedeutet, es sei für seine Nachfolger sinnvoll, im Samsara zu verweilen, um selbst Buddha zu werden. Ganz im Gegenteil, seine Anleitung war immer darauf ausgerichtet, dem Leiden möglichst schnell ein Ende zu setzen. Mit der Entwicklung der Parami öffnen wir das Fenster zum Erwachen, jeden Tag ein kleines Stückchen weiter. Wann die Sonne der Weisheit hereinscheint und schließlich unser ganzes Inneres erleuchtet, können wir nicht wissen. Aber mit unserer Übung schaffen wir die Möglichkeit, dass dies geschieht und erfahren dabei, dass es in uns zunehmend lichter und heller wird.